Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 26. Februar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Kein Schutz im Exil. Die eritreische Diaspora fürchtet auch in der Schweiz Repressionen durch das eritreische Regime.
You know, the Eritreans, they suffer a lot in their own country. A lot of imprisonment, extrajudicial killing, you know, long-term imprisonment without trial, and endless slavery, national service. And they live in such atmosphere here also. And they get scared, even here, you know.
Das sagt Habtab Yemane, er ist selbst Geflüchteter und setzt sich für die Rechte von EritreerInnen in der Schweiz ein. Und außerdem, Kontrolle und Zerstörung natürlicher Ressourcen als Kriegsstrategie in Nordostsyrien.
Teilweise liegt der Euphrat still, also es ist ein Riesenfluss und es gibt Stellen, an denen dieser Euphrat stillsteht, wodurch sich dann Mücken verbreiten können, die Hautkrankheiten übertragen, die Felder können nicht mehr bewässert werden, Tiere und Menschen nicht mehr versorgt.
So der Aktivist Titus. Wir hören mehr über den Ökozid am Euphrat im zweiten Teil der Sendung. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst zu einer Meldung aus den Verhandlungen zwischen Trump und Zelensky. Noah Pugh mit den Details.
Die Ukraine und die USA einigen sich auf ein Rohstoffabkommen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Kernpunkt des Abkommens ist der Zugang der Vereinigten Staaten zu Ressourcen der Ukraine. Neben Öl und Gas zählen dazu vor allem seltene Erden. Diese sind wichtig für zahlreiche Schlüsseltechnologien. US-Präsident Trump hatte wiederholt auf das Abkommen gedrängt, das er als Gegenleistung für die Militärhilfen der USA an die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren verstanden wissen will.
Wir bleiben bei der US-Regierung.
Fast 2 Dutzend MitarbeiterInnen der neu geschaffenen US-Behörde für Regierungseffizienz, DOGE, haben aus Protest gekündigt. Das berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Grund für die Kündigung sind die von Elon Musk vorangetriebenen Maßnahmen zu Kürzungen im öffentlichen Dienst. Sie können diese nicht mit ihrem Eid auf die Verfassung vereinen, schreiben die MitarbeiterInnen in einem Brief an die Stabschefin des Weißen Hauses. Die MitarbeiterInnen, die ihre Kündigung einreichten, waren ursprünglich Angestellte des United States Digital Service, USDS. Diese Behörde war vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Leben gerufen worden. Nach Trumps Amtsantritt wurde sie Teil von DOGE.
In den Nahen Osten, wo die israelische Armee Luftangriffe im Süden Syriens durchgeführt hat.
Wie die libanesische Zeitung L'Orient Le Jour berichtet, informierte die israelische Armee gestern über die Angriffe. Ziel sind demnach militärische Einrichtungen mit Waffen im Süden Syriens gewesen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von mindestens 2 Toten in der Nähe von Damaskus.
Und in die Schweiz. Beim VBS kommt es zu weiteren Rücktritten.
Wie die NZZ berichtet, werden der Armeechef Thomas Süssli und der Nachrichtendienstchef Christian Düsse ihren Posten abgeben. Gut informierte Quellen sollen der Zeitung bestätigt haben, dass der Armeechef und der Nachrichtendienst bereits vor mehreren Wochen gekündigt haben. Brisant dabei ist, dass der Bundesrat während dieser Zeit nicht über ihre Kündigungen informiert wurde. Dazu kommt, dass erst am Montag ein millionenschwerer Betrugsskandal bei der RUAG bekannt wurde. Das Rüstungsunternehmen RUAG gehört dem Bund bzw. dem VBS. Die eidgenössische Finanzkontrolle fand Hinweise auf 26 Betrugsfälle und schätzt einen Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich. Bereits Mitte Januar machte die VBS-Chefin Viola Amherd ihren Rücktritt bekannt. Wer ihr Departement übernehmen wird, ist im Moment noch unklar. Mögliche Nachfolger für die Bundesrätin Viola Amherd sind Markus Ritter und Martin Pfister.
Die Migros veräußert ihre Fachmärkte nun definitiv.
Wie das Unternehmen gestern bekannt gegeben hat, wird das Einrichtungshaus Mikasa an Mitglieder der Geschäftsleitung verkauft. Für den Baumarkt Do It and Garden konnte die Migros hingegen keine Anschlusslösung finden. Bis Ende Juni schließen deshalb die meisten Filialen. Gleichzeitig gab die Migros bekannt, dass sie den Franchisevertrag mit Alnatura nicht verlängern wird. Wie die Gewerkschaft Unia bekannt gibt, streicht die Migros im Zuge dieser Veränderungen über 600 Stellen bei der Dachorganisation Migros Fachmarkt AG.
Und noch zwei Meldungen aus der Stadt Bern.
Das Restaurant Zehnder Metteli will im April wieder öffnen, das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Ende letzten Jahres musste der Betrieb Konkurs anmelden. Nun haben Andrew Aschbach, Bruno Bucher, Simon Rudas und Katrin-Sophie Jordi sich zu einer AG zusammengeschlossen, um den Betrieb zu übernehmen, so der Bericht der Tageszeitung Der Bund. Das Museumsquartier führt das erste gemeinsame Angebot ein. Das gaben die 11 beteiligten Institutionen gestern bekannt. Mit einem Kombi-Ticket soll es nun möglich sein, mit einem Eintritt mehrere Museen zu besuchen. Zum Museumsquartier gehört etwa das Bernische Historische Museum, das Alpine Museum, das Museum für Kommunikation und das Naturhistorische Museum.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Piu und Martin Schwarzwälder. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Donnerstag ist es zum Teil bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 0 Grad und frühmorgens könnte es schwach schneien oder regnen. Der Donnerstag ist tagsüber grau und trocken. Am Nachmittag drückt die Sonne vereinzelt durch die Wolkendecke. Die Temperaturen steigen auf maximal 8 Grad. Die Nacht auf Freitag wird sternenklar. Die Temperaturen sinken in den frühen Morgenstunden unter 0.
Rabe Info.
Im Einparteienregime Eritrea unter Präsident Isaias Afewerki sind die Menschen betroffen von Gewalt, Folter, Zwangsrekrutierung und weiteren Menschenrechtsverletzungen. Das bestätigen Berichte der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen. Der Arm des Regimes reicht bis in die Schweiz. Auch hier fürchten eritreische Geflüchtete Repressionen und Einschüchterungen durch das eritreische Regime. In den letzten Jahren engagieren sich eritreische AktivistInnen in der Schweiz zunehmend gegen die Diktatur in ihrem Herkunftsland und die transnationale Repression. Auch Habtab Yemane ist aus Eritrea geflüchtet. Er war früher Richter, Strafrechtsprofessor und Journalist. In der Schweiz setzt er sich für die eritreische Diaspora ein. Simon Keller hat mit Habtab Yemane gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, wie die Diaspora in der Schweiz konkret von Repressionen durch das eritreische Regime betroffen sei.
The immigration authorities give them a humanity.
Geflüchtete aus Eritrea erhalten hier oft einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus F. Und wenn sie diesen auf Status B wechseln möchten, müssen sie einen eritreischen Pass vorlegen. Falls sie keinen Pass besitzen, stellt das eritreische Generalkonsulat in Genf einen solchen aus. Aber nur gegen die Unterschrift eines Reuebriefs und gegen die Abgabe von 2% ihres Einkommens. In dieser Reueerklärung soll bestätigt werden, dass die eritreischen Geflüchteten Verrat am Land begangen hätten und sie deshalb Strafmaßnahmen im Herkunftsland akzeptieren würden. Aus der Sicht des eritreischen Regimes hätten diese Geflüchteten die nationalen Verpflichtungen ihres Herkunftslands nicht erfüllt. Die eritreischen Behörden verlangen auch Auskünfte über ihre im Herkunftsland verbliebenen Angehörigen. Es ist also so, als würde das Schweizer System sich unter das Repressionsregime Eritreas knien.
Manifestation of repression, which is very visible to everybody.
Welche Auswirkungen hat das auf die eritreischen Geflüchteten hier in der Schweiz?
You know, the Eritreans, they suffer a lot in their own country. A lot of imprisonment, extrajudicial killing, you know.
Wissen Sie, die Eritreer leiden sehr in ihrem eigenen Land. Es gibt Gefängnisstrafen, außergerichtliche Tötungen, lange Haftstrafen mit unfairen Prozessen und unbegrenzter Wehrdienst. Und auch hier leben sie in Angst vor demselben Regime. Auf Demonstrationen zum Beispiel verdecken viele ihr Gesicht aus Angst, dass sie von Regimeanhängern erkannt werden. Denn es finden unterschiedliche Formen von Unterdrückung und Kontrolle statt. Die Geflüchteten sind traumatisiert und erleben hier eine Retraumatisierung. Wir wollen hier in Frieden leben, lernen, arbeiten und einen Beitrag zum Schweizer System leisten.
Hier to live in peace and to learn and work. And contribute to the Swiss.
In den letzten Jahren haben Sie sich sowie weitere Gruppen gegen diese Repression gewehrt. Sie protestieren auf Straßen, machen Aufklärungs- und Politikarbeit. Hat sich seither etwas verändert für die eritreischen Schutzsuchenden?
For almost more than a decade, there was peaceful protesters calling for authorities to take action.
Seit ich hier bin, also seit 2017, gibt es friedliche Demonstranten. So sollen die Behörden aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen, um diese transnationale Unterdrückung zu stoppen. Die Polizei sammelte eine Menge Informationen, denn sie verfolgen die Situation genau. Ihr Problem ist es, dass sie zwischen diesen beiden Gruppen steht, den Pro-Regime-AnhängerInnen und den echten Geflüchteten. Von Zeit zu Zeit wurden auch die Medien aufmerksam. Auch die Regierung beobachtet diese Situation langsam, aber sicher ernst. Die Schweiz ist eine Insel des Friedens und der Demokratie. Aber wie um alles in der Welt kann ein demokratisches Land einem tyrannischen Regime erlauben, Flüchtlinge in seinem eigenen Land zu kontrollieren? Solche Fragen müssen beantwortet werden.
Land of peace and democracy and how on earth a democratic country allow a tyrant regime to control refugees in its land, you know? There are a question that needed to be answered.
Und was erwarten Sie konkret von der Schweizer Regierung?
Yeah, we repeatedly submit our petition, our appeal.
Wir richten unsere Petition, unseren Appell wiederholt an verschiedene Regierungsangehörige und an die Polizei, damit sie Ermittlungen durchführt und jede rechtswidrige Handlung, jede repressive Maßnahme, die vom eritreischen Regime kommt, verhindert. Auch laut UN-Berichten begeht die Regierung Eritreas Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Regime verweigert ihren Bürgern im Land die Grundrechte. Und es will auch die Diaspora kontrollieren. Wir haben das Parlament aufgefordert, eine Untersuchungskommission einzusetzen, eine investigative Taskforce, aber dazu ist es nicht gekommen. Der Ball liegt bei der Regierung, um angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
Evidence and information. So it is, the ball is in their hand to take proper measures.
Wie schaffen Sie es, Ihr Engagement gegen die Repression von EritreerInnen auch in der Schweiz fortzuführen?
So viele Menschen kamen zu mir nach Hause und baten mich um Hilfe. Ich sehe, wie die EritreerInnen in Angst leben. Ich versuche mein Bestes, aber ich fühle mich auch frustriert, wenn man viele Beweise hat, aber ignoriert und vernachlässigt wird. Aber jeder Eritreer hier lebt in Angst. Natürlich sagt die Polizei, dass sie wachsam seien. Aber das sind nicht die Leute, die eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung wird von Politikern getroffen und Politiker haben ihre eigenen Interessen. Im Grunde genommen machen sie Flüchtlingspolitik und zwar so, dass sie mit Tyrannen zusammenarbeiten.
Das war Habter Bjemane, ehemaliger Richter und Strafrechtsprofessor in Eritrea. Er setzt sich für die eritreischen Geflüchteten und ihre Rechte in der Schweiz ein. Mehr zum Thema gibt es an der Veranstaltung heute Abend um 6 Uhr im Käfigturm Bern. Es diskutieren Habter Bjemane, VertreterInnen der eritreischen Community sowie WissenschaftlerInnen und RechtsanwältInnen über die transnationale Repression durch das eritreische Regime.
Rabe Info.
Das absichtliche Zerstören der Natur ist eine Strategie im Krieg. Ziel davon ist, der Bevölkerung die Lebensgrundlage zu entziehen, um dadurch den Feind zu schwächen. Man spricht auch von Ökozid. Diese Strategie wird in diversen Konflikten und Kriegen angewandt. Unsere KollegInnen von Radio Blau aus Leipzig haben mit Titus und Rachmet der Klimagerechtigkeitsbewegung gesprochen. Am Beispiel von Rojava beschreiben sie, wie ein Ökozid konkret aussehen kann. Als erstes erklären sie, was man unter dem Begriff Ökozid versteht.
Ökozid bedeutet im Wesentlichen eigentlich, dass Lebensgrundlagen oder die Mittel der Lebensversorgung oder lebenswichtige Infrastrukturen, die eben mit Boden, Luft und Wasser zu tun haben, also Flüsse, Felder, Wälder, Bäume, angegriffen werden und so Menschen gewaltvoll aus ihrer Heimat vertrieben werden. Am brennendsten sehen wir das gerade bei Wasser, weil Wasser einfach immer kostbarer und immer seltener wird. Niederschläge gehen zurück, Niederschläge werden extremer. Und es gibt drei wesentliche Wege, Wasser zu benutzen als Kriegswaffe. Und das bedeutet, dass so Wassermengen und Wasserzufuhr kontrolliert werden. Es ist also entweder zu wenig, zu viel oder Wasser in unzureichender Qualität bereitsteht. Zu wenig Wasser bedeutet quasi, dass Staaten Wasser zurückhalten können durch Staudämme und damit geopolitische Macht ausüben. Das sehen wir an vielen Ecken der Welt. Rachmet wird gleich auch noch dazu kommen, wie das der türkische Staat macht mit dem Euphrat. Die chinesische Republik macht es auch ganz viel, weil China große Teile des Himalayas kontrolliert und riesige Staudämme baut, um zum Beispiel den Mekong-Fluss, um da geopolitischen Druck ausüben zu können, zu sagen, hey, wenn ihr nicht mitspielt, wie wir wollen, dann können wir euch einfach das Wasser kappen. Genau andersrum, auch mit Staudämmen, kann auch einfach zu viel Wasser in Regionen durchgelassen werden. Oder wie es zum Beispiel in der Ukraine passiert ist, am 6. Juni 2023, dass Dämme gesprengt werden. Zurzeit wird auch gerade ein Damm täglich angegriffen in Rojava. Und gleichzeitig natürlich auch, dass Wasser irgendwie in schlechter Qualität vorhanden ist, dass Wasservorkommen verunreinigt und vergiftet werden. Das ist auch eine sehr effektive Maßnahme, wenn man Flüsse angreift.
Ja, Rojava ist jetzt eine sehr, sehr, sehr trockene Gegend und dementsprechend natürlich auch besonders empfindlich zu treffen mit dem Wasser. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, also wie die Situation da ist und was das Problem ist.
Rojava steht unter großem Angriff von türkischer Seite samt die Milizen der syrischen Nationalen Armee. Genau, und die Angriffe haben sich mehr oder minder gerade auch an den Wasser, an den Flüssen, vor allem an dem Fluss Euphrat, verdichtet, an dem Damm Tischrin und an der Brücke Karakosach. Und da sind wir wieder auch bei genau Wasser und vor allem sowohl bei dem Widerstand als auch bei den Angreifern sind sie auch mit ein Thema.
Also Rojava ist der kurdisch kontrollierte Nordosten von Syrien.
Genau.
Und jetzt rücken aber türkisch unterstützte Milizen halt gen Rojava vor und dazwischen drin ist jetzt der Euphrat. Vielleicht kannst du die aktuelle Situation, also wo sind da die Truppen und Euphrat, also da gibt's halt diesen Staudamm, wie sieht's da aus?
Genau, also Euphrat ist, wie du auch weißt, die wichtigste Wasserader der Region. Das bildet zusammen mit Tigris ein Flusssystem, das ungefähr ein Gebiet entwässert, das so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammengenommen. Und der Fluss Euphrat führt wiederum das meiste Wasser von den beiden. Und der wird an mehreren Stellen von mehreren Ländern aufgestaut. Die Türkei hat da zwei sehr große, mit Kebban und Atatürk Staudämme, sehr, sehr große Staudämme. Syrien dann auch mit Assad Staudamm, Tapka Staudamm und Tischrin. Tischrin ist wichtig für Nordostsyrien und Rojava, weil der größte Teil des Stromes, der die Region Rojava und Nordostsyrien beliefert, wird dort auch erzeugt. Genau, und es steht gerade unter enormer von oben, sowohl von Drohnen als auch von türkischer Luftwaffe und auch von den Milizen, die du angesprochen hast, wird gerade dieser Damm angegriffen und die versuchen, ihn einzunehmen.
Genau, der Damm wird seit Dezember angegriffen und seit dem 8. Januar, soweit ich weiß, sind hunderte Menschen eben aus Nord- und Ostsyrien, aus den Kantonen zu dem Staudamm gefahren, um gegen die Bombardierung zu protestieren und zu verteidigen. Haben dort quasi eine Mahnwache eingerichtet. Und auch diese Mahnwache, also nicht nur der Damm, sondern auch die Mahnwache wird angegriffen. Am 14. Februar haben noch weitere Angriffe gefolgt, aber die letzten Zahlen sind vom 14. Februar, gab es dabei schon 24 Tote und über 200 Verletzte.
Aber wie kann ich mir genau diese Bahnwache vorstellen? Also ich glaube, die direkte Front ist noch nicht ganz am Tigris, am Staudamm, oder?
Über den Damm führt ja auch eine wichtige Straße. Darum geht es ja auch ein bisschen, diese Straße einzunehmen. Wer diese M4-Straße einnimmt, diese wichtige Route, kann auch dann gegebenenfalls Kobane und auch andere Städte, die sich die unter der Kontrolle der Selbstverwaltung Rojava Nordostsyrien sind, schneller angreifen. Also zumindest sind die Städte dort dann verwundbarer. Genau, die Leute stellen sich da um den Damm, auf den Damm und sind tagtäglich 24 Stunden da und sagen, wir schützen hier unser Wasser, wir schützen hier unser Strom, wir schützen unser Land.
Jetzt gibt es den Vorwurf, dass die Türkei halt diesen, wie auch andere Staudämme kontrollieren will, um halt das Wasser wegen der Bewässerung und dem Trinkwasser zu kontrollieren. Also gibt es da jetzt wirklich schon Beweise dafür oder ist das einfach jetzt nur so ein Kriegsziel, über diese Straße zu kommen?
Zum Thema Wasser und gerade auch andere Nutzung als Landwirtschaft, eigentlich gibt es ein Abkommen noch aus 1987, in dem die Türkei gesagt hat, okay, wir lassen durch diese Dämme, die über den Euphrat laufen, pro Sekunde 500 Kubikmeter Wasser durch. Und seit aber die autonomische Region besteht in Rojava, wird konstant weniger Wasser durchgelassen. Also, und diese Situation gerade ist eine Eskalation. Also, dieser Damm ist schon lange vorher nicht direktes Ziel gewesen, aber die komplette Wasserversorgung für die Region durch den Euphrat wurde von anderen Dämmen, die in der Türkei sind, verringert, die Wasserzufuhr. Und das bedeutet, dass einfach viel weniger Wasser da ist, um Felder zu bewässern, die am Euphrat liegen. Viel weniger Trinkwasser. Teilweise liegt der Euphrat still. Also es ist ein Riesenfluss. Und es gibt Stellen, an denen dieser Euphrat stillsteht, wodurch sich dann Mücken verbreiten können, die Hautkrankheiten übertragen. Die Felder können nicht mehr bewässert werden, Tiere und Menschen nicht mehr versorgt. Also es ist eine Eskalation gerade. Und es geht schon viel weiter und schon viel länger ist diese Situation, dass Leute einfach diesen Fluss verlassen müssen, weil sie dort nicht mehr Landwirtschaft machen können.
Auf dem Weg habe ich auch noch in die kurdischen Medien geschaut und da hieß es tatsächlich auch, dass zwei kleine Städte südlich von Kobane, die eigentlich auch von diesem Staudammwasser Trinkwasser bekommen haben, seit Tagen kein Trinkwasser mehr haben. Also
ja, und 400.000 Menschen sind durch die Bombardierung vom Tischrundraum gerade ohne Strom.
Also das klingt ja, als ob das schon direkt auf die Zivilbevölkerung zielt.
Und ja, absolut.
Gibt es denn da nicht vielleicht, ja, gibt es da sowas wie Völkerrecht oder so? Haben die dazu eine Stellungnahme zu Ökozid als Kriegsform?
Ich weiß leider nichts direkt aus der Region. Ich weiß das aber es gibt in Brüssel ein unabhängiges Tribunal, das jetzt gesagt hat, dass ganz klar dieses Verhalten, dieses aggressive Wasser zurückhalten und die aggressive Bombardierung vom Damm, dass das ein Kriegsverbrechen ist. Und es gibt leider einfach, das sehen wir ja seit Jahren, es gibt super wenig Aufmerksamkeit auf die Region Rojava, die da versucht, eine, ja, ich würde sagen, revolutionäre Gesellschaft aufzubauen. Und die einzige Reaktion, die außenpolitisch zum Beispiel aus Deutschland kam, war, dass jetzt, nachdem in Syrien Assad gestürzt wurde, Annalena Baerbock in einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister gesagt hat, dass die Verteidigungskräfte von Nord- und Ostsyrien entwaffnet werden sollten, um Frieden in der Region zu stabilisieren.
Das war ein Beitrag von Radio Blau aus Leipzig. Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 26. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller, Noah Piu und Martin Schwarzwälder. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Ich sage Tschüss, bis bald mal wieder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.